Aber mein Partner, von dem verlange ich sozusagen, dass er gut ist und sage ihm nicht mehr, du, das ist toll oder das machst du schön. Ja, und das mache ich mehr. Also wenn ich merke, da ist was, das gefällt mir, dann spreche ich das auf jeden Fall aus und denke nicht, oh ja, natürlich, das ist doch selbstverständlich, weil du Profi bist oder sollte selbstverständlich sein, sondern sag's. Ja.
Ja, und wie gesagt, in den Konflikten oder Streitereien zeigt sich die Unterschiedlichkeit. Und in jeder Beziehung hast du immer die Wahl, nutzt du es konstruktiv oder gehst du in die Kränkung und wirst du abwertend, beleidigend. Und ich kann nur für mich sagen, es hat viel mit dem Selbstbild zu tun.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
In dieser Episode des Podcasts Cabeceo bin ich zu Gast bei meinen Gästen. Wir sitzen in Berlin. Die Sonne scheint, Gott sei Dank, es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Und ich bin hier, weil ich einen Workshop mache bei Raphael und Susanne. Die Inhaber, Begründer, Inhaber von Tango Tanzen macht schön, eine sehr große Tango-Tanzschule in Berlin. Vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Ihr seid ja sehr beschäftigt. Wir fahren auch nachher gleich weiter zum Workshop, dass ihr mir die Zeit gebt für diese Aufnahme der Episode. Raphael, ich bin noch niemand gegenüber gesessen, der seit 1994 Tango unterrichtet. Also ich bin irgendwie auch voller Ehrfurcht. Das war damals aber der Wunsch, sich professionell zu betätigen als Tango-Tänzer und auch zu unterrichten, war wahrscheinlich damals vor 30 Jahren anders als heute. Heute ist es mehr vorstellbar, aber damals war man wahrscheinlich ziemlich alleine unterwegs und jeder hat wahrscheinlich gesagt, womit verdienst du dann dein Geld? Ist das so? Was war denn die Intention wirklich, also die Motivation dahinter, das wirklich zu machen, dieses Ding?
Also die Entwicklung hin zum Profi, das ist ja quasi, ich glaube, bei vielen Leuten, die so ihrem Hobby frönen und die so eine Herzensentscheidung machen, das war kein klarer Plan. Also ich glaube, vielen Menschen geht es so, die begegnen aus unterschiedlichen Gründen dem Tango, dann verlieben die sich in den Tanz, werden so ein bisschen süchtig und wollen mehr und mehr und mehr. Und das ging mir auch so. Und als ich, ursprünglich wollte ich Schauspiel studieren und habe Theater gespielt und habe auch Ballett getanzt. Und im Rahmen von so einer Theateraufführung sollte ich als Darsteller einen Tango tanzen. Und dann bin ich auf der Suche nach Lehrern, ich war ja in Freiburg damals, nach Basel zu Romeo und Cecil, die heute noch die Tango-Schule Basel haben und dieses sehr bekannte Osterfestival. Und Romeo und Cecil haben für mich so Tango-Eltern-Funktion bekommen. Und da bin ich wahrscheinlich ein halbes Jahr oder länger hin und habe regelmäßig Kurse genommen und habe auch das Netzwerk von Romeo und Cecil kennengelernt, also die ganzen argentinischen Lehrer, Pepito, Avellaneda, Gustavo Navera. Und dann habe ich einfach, ich habe ja Literatur studiert, angefangen mit meiner Partnerin damals Anita Kurse zu geben und dann habe ich nicht so groß überlegt. Ich wollte einfach rund um die Uhr lernen und unterrichten. Und dass es dann später die große Konstante, auch berufliche Konstante geworden ist, das hat vielerlei Gründe, aber da war kein Plan. Also ich bin da, glaube ich, mit einer Portion Freude und Naivität dran, so wie das, glaube ich, viele tun. Genau.
Wann oder wie entsteht eigentlich der Punkt, wo man sagt, jetzt kann ich es auch weitergeben und jetzt will ich es auch weitergeben und es muss glaubhaft sein? Weil ich nehme an, wie wir alle wissen und ich vermute ihr auch, Tango tanzen ist ein lebenslanger Lernprozess. Aber wann traut man sich zu sagen, aber ich kann es auch weitergeben? Weil es Weitergeben ja nicht nur ein Zeigen von Schritten ist, sondern auch ein, wenn es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen, dann auch ein Erkennen ist, warum etwas nicht klappt. Und das ist ja das eigentlich Schwierige dabei. Und wie man es denen vermitteln kann, warum, wie es besser gehen könnte. Die haben andere Probleme, als man selber hatte, wahrscheinlich.
Das ist eine komplexe Frage. Als ich angefangen habe, gab es nicht viel Tanzlehre. Das heißt, es war ein unbearbeitetes Feld, sagt man. Und ich habe einfach gemacht. Ich habe mir nicht so einen Kopf gemacht. Ich hatte so viel Freude und so viel Lust, heute noch Lust am Unterrichten, dass ich einfach immer mein Bestes gegeben habe, Leuten das zu vermitteln. Und ich glaube, der Respekt davor, der ist erst mit der Zeit gewachsen, weil wenn man ja selber lernt, dann geht der Horizont immer mehr auf. Es wird immer komplexer. Das konnte ich am Anfang nicht absehen. Ich habe einfach gemacht. Ich habe heute auch noch eine gewisse, also eine Toleranz gegenüber jungen Lehrern, die einfach anfangen, weil ich das auch so gemacht habe. Aber natürlich, je länger der eigene Weg ist und je komplexer das Wissen ist, desto, ja, glaube ich, desto besser oder desto genauer wird der eigene Unterricht. Also wobei ich immer noch versuche, komplexe Dinge möglichst einfach zu vermitteln, weil ich ja die Leute nicht abschrecken will. Ich will die ja einladen, auf ihren eigenen Weg und hilfreich sein. Und ich versuche es, ich glaube, mich zeichnet Leichtigkeit aus und das versuche ich auch im Unterricht.
Auch mit dem Humor, den wir da Schüler erleben.
Genau.
Der Gott sei Dank da ist, sonst wäre es ja furchtbar. Susanne, wie ist es bei dir gewesen? Wie bist du überhaupt zum Tango gekommen? Und dann auch die Entscheidung mitzumachen und tatsächlich Profi-Tänzerin zu werden?
Ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Es kam auch durch ein Schauspielprojekt, in dem ich einen Tango tanzen sollte. Und das war der erste Zugang und das war so ein Aha-Moment oder Flash-Moment. Ich habe vorher Schauspiel gemacht, Akrobatik, Pantomime, Buto-Tanz. Und dann kam jemand und hat mit mir Tango getanzt und ich dachte nur, wow, was ist das? Das muss ich haben, ich muss das lernen, ich will das wissen, was ist das? Also Initialzündung war eben auch über so ein Schauspielprojekt. An der Zeit habe ich an der Humboldt-Uni studiert, Rehabilitationspädagogik, weil ich die Welt besser machen wollte. Und dachte, das könnte ich in der Arbeit mit behinderten Menschen. Und dann habe ich nebenher aber schon Theater gespielt, vor allem. Und ich glaube, die ersten Unterrichte waren so Premierengeschenk an meine Kollegen. Ich bringe euch ein bisschen Tango bei. Unterrichtet habe ich vorher schon, also auch im Rahmen dessen, was ich da studiert habe, habe ich viel Erwachsenenbildung gemacht. Und dann war das recht organisch. Ich habe, während ich noch Theater gespielt habe, Kurse gegeben, aber eben eher so an Künstler, ne, die ich kannte, Schauspieler, Clowns, ein paar Freunde. Und ich glaube, professionell wurde es erst, als wir nach Buenos Aires gingen zusammen, Raphael und ich, und damals bei Pablo und Dana gelernt haben. Und die haben zu mir gesagt, du solltest Tango-Lehrerin werden. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich mache ja Schauspiel. Und haben gesagt, nee, du kannst nicht beides machen. Du musst dich entscheiden, werd Profi. So, und ich glaube, die haben viel bei uns ausgelöst. Wir waren ein halbes Jahr bei denen, als unsere Tochter noch klein war. Haben auch den Aufbau ihrer Schule erlebt. Also so eine Phase von großer Euphorie, großer Begeisterung. Und wir haben damals viel von ihnen mitgenommen. Und als wir zurückkamen nach Berlin, waren wir der heiße Scheiß. Also die Leute sind uns die Bude eingerannt. Das war verrückt. Und das heißt, da gab es gar keine Frage mehr. Also ich konnte mich dem gar nicht entziehen. Wir hatten schon so plötzlich so viel Erfolg mit dem, was wir da gemacht haben, dass wir eben sofort auch davon leben konnten. Also die Nachfrage war so groß, dass wir uns nicht denken mussten, oh, möchte ich Tango-Lehrer werden oder so. Es war einfach da. Und das war auch zu einer Zeit, als ich Raphael kennenlernte, war er in einer Krise und wollte gar nicht mehr Tango unterrichten und hat gesagt, ich muss mal was Richtiges machen. War aber komplett in der Krise, in dieser freien Wirtschaft. Und als ich dann dazu kam, war es klar, wir beide machen jetzt professionell Tango in Berlin. Genau, ist auch so reingewachsen.
Kein Masterplan gehabt. Woran mag das gelegen haben, dass ihr so großen Erfolg gehabt habt, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen argentinischen Tango-Lehrern, die kommen und mehr mit Gefühl arbeiten, das geht schon und mach einfach, aber vielleicht gar nicht so in der Lage sind zu erklären, wie es funktioniert oder gar nicht wollen, wie das funktioniert, und weil ihr eine Sprache sprecht, die wir als Tango-Anfänger im deutschsprachigen Raum, die nicht in Argentinien geboren sind, einfach nicht diesen Zugang haben, jetzt jemand haben, der kann das übersetzen. Mag es daran gelegen haben?
Das ist sicherlich ein Fakt, diese Übersetzungsarbeit. da glaube ich, so wie ich bin ja Pädagogin, daran glaube ich sowieso, dass die Leute nicht mich kopieren, sondern dass ich schaue, wen habe ich vor mir und das, was ich vermitteln möchte, anpasse an die Menschen, die vor mir sind und es wirklich so einfach wie möglich mache, aber eben auch plastisch. Ich arbeite ja auch viel mit Bildern. Aber ich glaube, es war auch diese Zeit des Tango Nuevo. Es waren auch Pablo und Dana, die damals in Argentinien sehr, sehr populär waren und wie eine neue Sprache gesprochen haben. Elastizität war ein großes Thema. Also das gab sozusagen wie einen neuen Schwung an Energie in der Tango-Szene. Auch in Argentinien. Wir waren ja zum Beispiel bei einem Seminar von Gustavo Navera, der Lehrer von Raphael war und der wahnsinnig berühmt war. Und der lud sich Pablo und Dana ein, zum Beispiel. Also weil das war, wie gesagt, der heiße Scheiß. Also das war so die Verbindung, glaube ich, daraus. Ne? Und das war auch das Thema Körperarbeit, was neu war, was es nicht gab, als ich Tango angefangen habe, wo ich mich immer wunderte, wir sind doch Tänzer, wieso macht denn keiner ein Warm-up, warum gibt es denn keine Körperarbeit? Wir tanzen doch, ist doch unser Körper. Es war immer eine Schrittevermittlung und das war auch neu. Ja, also wir haben nicht irgendwas Altes kopiert, wir haben was Neues mitgebracht. Eine Riesenbegeisterung, die spielt da auch eine Rolle. Diese neue Technik, die Möglichkeit, das zu vermitteln, dass wir deutschsprachig sind, ja.
Ich würde aufpassen, weil mir das auch immer wieder passiert mit der Kategorisierung Argentinier, Nicht-Argentinier und mit den Schubladen. Also es gibt ja immer wieder so Paradigmenwechsel im Tanz. Also als ich angefangen habe, meine ersten Lehrer Gustavo und Chicho, da ging es auch um Tango Nuevo, aber da ging es eigentlich um das Aufbrechen der Strukturen und um so eine grundlegende Neustrukturierung, wie der Tanz auf der logischen Ebene funktioniert, an welcher Stelle hat man wie viele Saccadas und so weiter. Und Chicho hat natürlich auch viel mit körperlichen Themen wie Elastizität und so gearbeitet, aber es gab kein Körpertraining. Und Pablo und Dana war eine Generation weiter, die Yoga als Basis hatten im ganzen Studio. Also alle Lehrer haben Yoga gemacht. Ich habe dort zum ersten Mal Yoga gemacht bei der Mutter von Dana. Und als ich Susanne kennengelernt habe, war ich zwar der Erfahrene ich habe länger getanzt und habe die ganzen Figuren im Kopf gehabt und so. Aber Susanne ist ja die Körperspezialistin. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir voneinander profitiert. Also ich war so ein krummer Hund. Und Susanne hat mir geholfen, an meiner, wie soll ich sagen, tänzerischen Qualität zu arbeiten.
An der Haltung und...
Ja, und aber auch an der Qualität, an der Körperqualität. Und ich war natürlich eher, sagen wir mal, geprägt durch die Komplexität des, wie Tango funktioniert, aber wenn man jetzt nicht so eine Idee hat, wie der Körper funktioniert, dann ist das, wie es sich anfühlt, natürlich nicht so toll. Und die Frage, wie es sich anfühlt, die wurde ja immer wichtiger. Bei Pablo und Dana habe ich zum Beispiel nochmal von vorne anfangen dürfen, was die Bewegungstechnik angeht, was Aufrichtung angeht, was Qualität in der Verbindung und Kommunikation angeht. Also ich musste echt nochmal neu anfangen. Es war auch gar nicht so einfach, gar nicht so lustig, weil ich dachte, ich bin doch hier der Erfahrene und ich durfte nochmal neu anfangen, während Susanne immer in Einzelstunden mit Pablo tanzen durfte und ich in meinen Einzelstunden, die haben gar nicht mit mir getanzt, ich musste wieder von vorne anfangen. Also das war in jeder Hinsicht eine tolle Erfahrung, eine neue. Und in diesem halben Jahr sind Susanne und ich auch nochmal, also eigentlich das erste Mal zusammengewachsen, weil es war ja ein Neuanfang für uns. Und jeder hatte so seine Baustellen. Und ich glaube, dass in der Mischung, weil wir ja sehr unterschiedlich sind und dann durch diese Möglichkeit, ein halbes Jahr bei einem gleichen Lehrerpaar zu lernen, aber auch teilweise unabhängig, dass wir da wir haben beide so einen Entwicklungsschritt gemacht, als wir wieder zurückkamen nach Berlin und irgendwie war das spürbar und sichtbar. Und zu der Zeit, das war 2006, glaube ich, ne, war in den meisten Tango-Schulen, auch in Berlin, gab es diese körperliche Vorbereitung nicht. Das heißt, dieses, was wir kennen, ne, tanzt euch zwei Lieder ein, dann geht's los. Das war eigentlich das Verbreitete. Und als wir angefangen haben, hat Susanne immer erstmal gesagt, okay, unser Körper ist unser Werkzeug. Und wenn Susanne einen Unterricht vorbereitet, ist es ja keine Gymnastik, sondern es ist immer abgestimmt auf das, was passiert. Und die Leute spüren das und es hat einen Bogen. Und diese Qualität, finde ich, ist heute viel mehr verbreitet. Aber damals warst du für mich quasi eine Pionierin. Und wir haben ja auch Gegenwind bekommen. Also wir haben ja nicht alle in Berlin waren happy über dieses Paar da, was auf einmal,
wo die Leute Konkurrenz.
Hingehen. Ja, Konkurrenz. Ja, und auch hier dieses, was machen die da, also Gymnastik. Quatsch hier, ja, fangen wir jetzt mal an. Ja. Also es gab auch Leute, die sind aus dem Unterricht raus. Aber wenn halt 3 oder 4 aus dem Unterricht raus sind, sind halt 30 rein. Also das war...
Und das waren dann die Richtigen,
die naja, wirklich wollten. Die passten zu uns. Die
passten zu uns. Das ist ja auch immer der Punkt. Man ist ja nicht... Also man, jeder kann ja nur geben, was er hat. Keiner ist, kann alles bedienen und... Ja, man hat ja immer die Leute, die zu einem passen, die das, was man hat, schätzt. Und das, was man nicht hat, wenn das nicht passt, dann gehen die Leute zu anderen. Und ich glaube, wir waren schon immer sehr entspannt. Also diese Idee, dass man als Lehrer eigene Schüler hat, ist absurd. Das heißt, wir teilen unser Wissen, unsere Stärken, aber wir teilen ja auch unsere Schwächen mit und was wir nicht haben. Und wenn zum Beispiel das nicht passt, haben wir eigentlich die Leute auch immer ermutigt, dann geh doch vielleicht dahin oder dorthin. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass die Schüler bei uns Wissen bekommen und dass sie spüren, dass sie eben die Freiheit haben, sich selber zu entwickeln, auch vielleicht in eine Richtung, die ich gar nicht geben kann oder gar nicht gut finde, das gefällt denen. Also da gibt es, es ist ein freies Lernfeld. Und ich jetzt persönlich als Lehrer stelle mich auch nicht über die Schüler, sondern ich bin eher auf Augenhöhe und sehe mich als, ich versuche hilfreich zu sein. Und hilfreich heißt aus der heutigen Sicht für mich auch, ich versuche zu verstehen, wo derjenige ist, als Mensch oder auch als Tänzer. Und da möchte ich ansetzen und versuche dort etwas zu geben, was demjenigen hilft. Und nicht, wie das ganz früher so war, na, da ging man zu einem Lehrer und der hatte halt seine Technik. Und dann wurde man, wie so eine schwarze Pädagogik, wurde einem vermittelt, das ist alles Schrott und mach's mal so wie ich. Ja. Und weil wir in Anführung eine neue Generation sind, haben wir das nicht mehr gemacht und das hat vielen Leuten gut getan. Also wir haben ja auch Schüler, die sind sehr viel älter, vielleicht 60, 70 plus und auch da versuchen wir zu helfen, dass die Leute an dem Punkt weiterkommen und versuchen ihnen eben nicht das Gefühl zu geben, was da alles fehlt und ob das jetzt Tango ist oder nicht, diese ganzen Diskussionen, die sparen wir uns. Ja, also wir sind versuchen, hilfreich zu sein und die Leute zu unterstützen in ihrem Wachstum. Und dadurch entsteht natürlich auch irgendwie eine Freundschaft, eine Loyalität, eine Zuneigung. Ja, und das hat uns quasi in unserer Karriere einfach immer unterstützt, dass auch Schüler andere mitgebracht haben, dass wir empfohlen wurden, dass ein Sog entsteht, dass Leute, die im Unterricht waren, das Gefühl hatten, das war toll, da gehe ich wieder hin. Ja, weil ich finde, wie soll man Werbung machen? Es gibt tausende Tanzlehrer, also soll ich jetzt ständig, keine Ahnung, soll ich mich auf den Berg stellen und sagen, ich bin der Beste und zu den anderen geht er nicht? Das funktioniert ja nicht.
Wie ist denn, hat das auch eine Auswirkung auf die Berliner Szene generell? Also werden dann auch die anderen Tanzschulen oder wurden die auch quasi kooperativer, inklusiver, haben auch vielleicht Personen zu euch geschickt oder was dann auch Thema bei denen positiv wird sozusagen und nicht, da darf man auf keinen Fall hingehen. In Wien gibt es nämlich tatsächlich Tanzschulen, wo die, ich sag's mal so, wo nachher die Schüler glauben, man kann mit den Schülern anderer Tango-Tanzschulen nicht tanzen, weil die können es ja nicht. Die machen das ja falsch. Ja.
Also, das halten wir für sehr gefährlich, sowas zu machen. Also Leute, die glauben, sie hätten verstanden, was der Tango ist und andere wissen es nicht, die reden über sich, die reden nicht über den Tango, glaube ich. Und dann ist es so, unsere Geschichte ist ja die, dass als Raphael nach Berlin kam, hat er in Malachunta gearbeitet, also in einem anderen Tango-Studio und ich habe mit Thomas Rieser das Nu zusammen angefangen. Das heißt, unsere Wurzeln hängen schon in anderen Schulen mit drin. Und als wir zurückkamen aus Buenos Aires, waren wir im A13. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir sind sowieso verbunden. Und mit vielen kooperieren wir oder versuchen wir zu kooperieren. Man könnte sagen, wir sind Konkurrenz, aber eigentlich sind wir weit genug auseinander, auch in der Stadt, um füreinander zu sein. Und das ist eher unser Credo. Also wir möchten sozusagen mit anderen kooperieren. Und wir haben auch viele Schüler, die in mehrere Schulen gehen, was wir auch super finden. Aber natürlich damals gab es das Phänomen, dass von damals gab es das Estudio Südamerika und da ist es halt passiert, dass Schüler von dort zu uns kamen, uns toll fanden, da hingegangen sind und den anderen erzählt haben und die kamen dann reihenweise. Das haben wir nicht forciert, wir haben die nicht bewusst abgeworben, aber wir waren natürlich Konkurrenz.
Also in Berlin ist es so, dass diejenigen, die Tanzschulen haben, oft auch befreundet sind. Ich sage immer scherzhaft, wir haben so viel Konkurrenz. Also das sind zu viele Feinde. Ich würde so viel Energie verlieren, wenn ich mich ständig nach den anderen richte. Und ich glaube, das ist auch als Lebensthema nicht förderlich. Wenn Sachen nicht funktionieren, finde ich, ist es gesünder, in den Spiegel zu gucken und zu überlegen, was habe ich damit zu tun? Und was kann ich lernen, um das, was ich mache, besser hinzukriegen? Das heißt also, eigentlich ist es so, wenn andere Tänzer große Qualitäten haben, dann bin ich mehr daran interessiert, das zu lernen, als dass ich jetzt das ablehnen muss oder dass ich die schlecht machen muss. Ich finde das ein bisschen kindisch. Ich finde auch, was Susanne sagt, wenn man jetzt 10 Lehrer hat, ist man ja eigentlich als Schüler gar nicht mehr erstaunt, wenn man 10-mal Unterschiedliches hört. Also das Bild, was für mich am besten funktioniert, was Tango ist, ist für mich, Tango ist ein Gefäß. Und wenn jemand sein Tango mir erzählt, dann tut er ja seine Werte, seine Vorstellung, dieses Gefäß. Und eigentlich, wenn ich mir das Gefäß angucke, dreht sich es nicht um eine objektive Form des Tangos, sondern es ist die Persönlichkeit dieser Person. Und das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, Raphael, du tanzt kein Tango, ich finde es furchtbar, du tanzt moderne Musik und Susanne hat manchmal gar keine Stöckel an und was soll das, dann weiß ich, ah ja, so tickst du. Also das nehme ich gar nicht persönlich und das kann ich akzeptieren. Und deswegen, wenn jemand, also wir sind ja alle einzigartig, unverwechselbare Menschen und deswegen ist unser Tango ja auch unterschiedlich. Und mit dieser Unterschiedlichkeit positiv umzugehen, gehört für mich ehrlich gesagt zum Erwachsenwerden dazu. Und andere schlecht machen ist für mich eher ein kindisches Verhalten, wo jemand eigentlich unsicher ist und sich nicht anders zu helfen weiß. Und es gibt es natürlich in der Tango-Welt, aber wozu führt es? Also es ist wie im Sandkasten, wo man dann Sand schmeißt, weil der andere im gleichen Spielfeld ist, ja. Und ich sage, geh aus meinem Sandkasten raus, ja. Du machst die falschen Sandburgen. Also das ist doch kindisch. Und ich will eigentlich mit Erwachsenen zusammenarbeiten. Und wir haben ja ein Studio mit 12 Lehrern. Und die sind natürlich alle unterschiedlich. Also das haben wir auch ganz bewusst so gewählt. Und was uns mit unseren Lehrern verbindet, ist mindestens eine freundliche Beziehung, in manchen auch Freundschaft. Und für uns ist es so alltäglich, dass wenn wir mit unseren Kollegen zu tun haben, dass wir voneinander profitieren. Also wir haben zum Beispiel Alejandro oder Silvana, die 2007 die Milonga-Weltmeisterschaft gewonnen haben, bei alten Meistern gelernt. Die haben ganz anderes Wissen. Und es ist doch toll für uns, wenn wir zum Beispiel mit denen unterrichten, von denen auch zu lernen. Dann spielt es doch keine Rolle, ob wir jetzt quasi die Chefs sind, sondern wir sind ja als Tanzlehrer Kollegen. Und diese Vielfalt zu nutzen, das ist ein Schatz. Ja, und sich dagegen immer zu wehren und abzugrenzen, ist ein bisschen kindisch. Also.
Man sagt ja auch in der Wirtschaft, Mitarbeiter sollen nicht schlechter sein als der Chef, sondern eigentlich besser sein in ihrem Fachgebiet.
Ja. Na klar. Außerdem, also wir haben, darf ich das so sagen, saugute Lehrer. Und wir sind ja schon seit vielen Jahren sehr viel außerhalb von Berlin unterwegs. Und hätten wir keine guten Leute, würde unser Studio vielleicht eingehen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, dass wenn wir nicht mehr da sind, dass es die Schüler gar nicht so wahrnehmen. Also es entsteht nicht so ein Vakuum, wie vielleicht in den ersten Jahren, wo wir noch so aktiv waren. Wir unterrichten noch einen Tag in unserer Schule und wir haben 10 Lehrer, die machen so einen tollen Job. Und das ist das Tango-Tanzen macht schön, ist die Summe all der Lehrer. Und wir sind vielleicht, wir bieten ja einen Rahmen als Chefs und vielleicht haben wir auch eine Elternfunktion. Aber die Qualität dessen, was da passiert, ist die tägliche Arbeit von dem ganzen Team.
Und das Menschliche ist uns tatsächlich wichtiger. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin der super-duper Gewinner von ich weiß nicht was und ich möchte bei euch arbeiten und wir haben das Gefühl, menschlich passt der nicht, der wäre nicht gut zu unseren Schülern oder irgendwas, dann ist uns dieser Lehrer oder ein vermeintlicher Lehrer, vielleicht ist er ja gar kein Lehrer, sondern ein Tänzer, der meint jetzt unterrichten zu wollen, egal. Also wir haben sehr wohl ausgewählt, wer bei uns arbeitet, wer zu uns passt.
Also es gab da schon die Situation, dass jemand nicht akzeptiert hat?
Ja, es gibt Situationen, ja, wo Menschen fragen oder auch wo Menschen eine Weile bei uns im Team waren und wir dann irgendwann gemerkt haben, es passt nicht und uns auch verabschiedet haben.
war eigentlich die Größe dieser Tango-Schule von vornherein so geplant? Das ist ja wirklich, man muss schon sagen, eine große Schule. Also mit 12 Lehrern zu arbeiten, Lehrerinnen, ist gewaltig. Auch dieser große Raum, das wird was kosten. Weiß ich nicht, Eigentum oder Miete, aber egal was, es kostet etwas. War das so geplant von Anfang an?
Das war meine Vision. Also als ich Raphael traf, arbeitete er in einem Callcenter und sagte, na, mit dem Tango, nee, und in Berlin, das ist zu viel Konkurrenz, nee, das macht keinen Sinn. Und ich war so, wenn man gut ist, dann findet man seine Schüler. Und wir hatten am Anfang ein Atelier, ein Künstleratelier, lustigerweise genau auf der anderen Straßenseite von da, wo wir jetzt sind. Genau, die sind mal ausgebaut worden mit Bundesmitteln, damit Künstler einen Ort haben, an dem sie arbeiten und leben können. Und dieses, da haben wir gelebt, auf, ich glaube, 120 Quadratmetern und haben dort angefangen zu unterrichten. 2 Tage die Woche, Montag und Dienstag. Ich war dann schwanger und es war ganz schön. Die Leute kamen quasi in unser Zuhause und wir haben öfter nach Workshops auch Spaghetti gekocht und so. Es war ganz schön, es war so ganz familiär. Dann gab es aber politische Veränderungen. Das wurde verkauft, das Objekt, an einen amerikanischen Investor, der nichts zu tun hatte, als uns sofort zu kündigen. Und zu dem Zeitpunkt wollten wir aber sowieso gerade nach Argentinien, deshalb passte das. Und dann kamen wir wieder nach einem halben Jahr aus Argentinien und hatten kein Zuhause und hatten auch keine Schule. Und dann waren wir eine Weile im Art 13, die hatten gerade frisch aufgemacht. Und ich habe aber dort gemerkt, ich fühle mich nicht wohl. Aus verschiedenen Gründen. Also will ich jetzt, glaube ich, gar nicht alles erwähnen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und unsere Schüler auch nicht. Es war ein Ort, der nicht das ausstrahlte, was ich mir gewünscht habe. Und meine Idee, ich hatte ganz viele Visionen. Ich hatte die Idee von so einem Tango-Haus, wo es ein Hostel gibt, wo es ein Café gibt, wo man eigentlich den ganzen Tag sein kann und lernen kann, wo es auch einen Shop gibt, wo es eine Kinderbetreuung gibt. So eine Fantasie hatte ich. Aber ich hatte nicht das Geld dafür, nur die Ideen. Und dann hat eine Maklerin diesen Raum gefunden. Wir waren vorher noch in einem anderen Raum dran, das ist jetzt das Bebop. Aber da war auch wieder der Vermieter, das war vom Bauchgefühl klar, mit diesem Vermieter geht das nicht. Ja. Ne, deshalb sind wir da abgesprungen. Und dann kam die Maklerin, super sympathische Frau, und hat uns diesen Raum gezeigt, eine ehemalige Galvanisierungswerkstatt. Sah schlimm aus. Der Boden war komplett verätzt, mehrere Scheiben waren verätzt. Also man brauchte viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Und ich dachte, okay, wird jetzt kein Hostel, aber das könnte ein toller Ort werden für Milongas. Statt einem Raucherzimmer könnte man ein Kinderzimmer machen. Und dann hatte ich hatte eine ganz klare Vision, dass das was Großes wird, dass wir es auf keinen Fall alleine machen. Also es gab nie den Plan, wir machen das alleine, sondern immer, das wird ein Ort zum Teilen. Das kann wachsen und meine langfristige Vision war, da werden viele Leute arbeiten und es sollen zu Hause werden. Der Arbeitstitel war zweite Heimat, ein Zuhause für alle möglichen Leute. Ja, und dann ging das relativ schnell. Ne? Wir haben, ich glaube, 16.000 Euro hat der Fußboden gekostet, Eichenboden. Ich dachte, das ist das Herz, an dem Herz sollte man nicht sparen, also das machen wir jetzt. Dann, glaube ich, waren wir das erste Tango-Studio der Welt mit Kinderzimmer und Kinderbetreuung. Damals. Das war auch was ganz Besonderes. Ich glaube, wir haben es einfach gleich, also ich habe es zumindest, ich habe es groß gedacht und Raphael hat dann irgendwann, glaube ich, die Angst verloren und gesagt, okay, ich mache jetzt mal mit. Also ich glaube, das waren unsere Anfänge. Ich hatte die Vision, ich habe gemacht und Raphael hat dann irgendwann gesagt, okay, ich mache mit.
Also nochmal von der Chronologie, ich habe ja 94 in Freiburg angefangen, habe damals mit Anita eine Tanzschule aufgemacht und damals war es Anita, die gesagt hat, wir nehmen diese Räume und ich habe mitgemacht. Und dann hatte ich einen Burnout, bin von Freiburg nach Berlin und habe tatsächlich damals Tango noch nicht als Beruf akzeptieren können und habe gedacht, ich brauche einen richtigen Job. Bin ich im Callcenter bei E+, habe 4 Jahre im Callcenter gearbeitet und habe ich gelernt, Arbeit kann auch krank machen. Und dann durch diese Erfahrung hatte ich wieder eine Offenheit und dann war ja Susanne mit ihrer Power, ihrer Vision, ihrem Mut und ich war nicht so mutig. Und dann hat sie eigentlich, was die Tanzschule angeht, einfach gemacht und ich hatte keine andere Wahl, als mitzumachen. Aber ich glaube, als ich eingestiegen bin, bin ich auch mit meiner ganzen Power eingestiegen. Also das war wie so ein Schalter umlegen. Und ich wollte noch sagen, dass diese kurze Zeit im A13, das war eine tolle Chance für uns. Aber die Besitzer vom A13 waren, glaube ich, ähnlich wie wir. Die hatten so eine klare Vision. Und wir haben, glaube ich, als starke Persönlichkeiten da nicht so gut zusammengepasst. Und deswegen war klar, Susanne war klar, sie braucht was Eigenes. Und ich glaube, das ist immer der Punkt, wenn starke Leute mit Vision arbeiten, da kann man dann sich auch nicht gut, kann man nicht so gut Kompromisse machen. Und diese Entscheidung von Susanne, es muss so sein, dass sie sich wohlfühlt und dass es ein Zuhause ist und eine gewisse Qualität, weil die Räume sprechen auch über das, was da drin passiert. Da hat sie immer groß gedacht. Und deswegen, glaube ich, konnte Tango tanzen macht schön so weit wirken. Und es ging, als wir dann angefangen hatten, am Anfang haben wir natürlich am meisten unterrichtet, dann hatten wir noch ein zweites Paar, die uns unterstützt haben. Und genau, dann haben wir quasi eine Plattform geschaffen und Stück für Stück andere Kollegen, die zu uns gepasst haben, reingenommen, die dieses Gefühl von Zuhause, von Willkommensein, von Herzensgüte, ne, auf ihre Art weitergegeben haben. Und ich glaube, das ist das, was wir wollten. Wir wollten einen Ort, weil es ja auch immer eine Frage ist von Beziehungen, wo es ein gutes Beziehungserlebnis gibt. Also Schüler, die mit einer Unsicherheit oder auch mit Fragen kommen, fühlen sich aufgehoben, mitgenommen, unterstützt und dürfen wachsen in unterschiedlichsten Formen von Tango, traditionell, modern, enge Umarmung, offene Umarmung und müssen sich nicht unterordnen. Also wir wollten nie Lehrer haben, die so ein bisschen diktatorisch mit so einer negativen Pädagogik die Leute beschneiden und belehren, sondern wir wollten immer auch in der Tango-Beziehung die Leute ermutigen, zu wachsen, sich zu zeigen und mit ihrer Unterschiedlichkeit umzugehen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was wir in unserer langen Beziehung gelernt haben. Wir sind sehr unterschiedlich. Wie schafft man es, in der Unterschiedlichkeit das Gute zu sehen und nicht ständig in Kämpfe sich zu verwickeln? Und das ist ein langer Prozess, der nicht immer einfach ist, aber wo ich sagen würde, es lohnt sich.
Und wenn man so einen inklusiven Ort schafft, wo man sich wohlfühlen kann, der auch aufgrund eurer Präsenz, die dann doch immer wieder da ist, ihr seid nicht immer unterwegs, existiert, ist es ein Stück weit auch Aufgeben des eigenen Privatlebens. Oder es ist ja nicht mehr so trennbar. Also wenn ich wo angestellt bin, fahre ich in der Früh ins Büro und dann komme ich nach Hause und dann, das war die Arbeit, jetzt beginnt das Privatleben. Das ist ja in diesem Fall nicht möglich. Bringt das nicht auch Schwierigkeiten oder gibt es auch nicht Zeiten, wo sich denkt, ach komm, lass jetzt, ich weiß nicht, lass mich mal in Ruhe, ich will jetzt mal wirklich mehrere Tage hinter mir, also vor mir haben, wo ich wirklich für mich da bin. Oder ist die Lust am Tango so groß, dass es einfach nicht passiert und überspielt wird?
Ich glaube, wir gehören zu den Menschen, die nie im Auto oder zu Hause Tango-Musik hören.
Aber üben, meine Proben.
Ja, natürlich. Schon, ne? Wenn wir arbeiten damit, wenn wir proben, natürlich. Aber es gibt ja, es fällt uns immer auf, wenn wir eingeladen werden irgendwo hin und wir unterrichten wo, dann holt uns jemand mit dem Auto ab und dann spielt er die ganze Zeit Tango. Ja. Das ist für uns sehr außergewöhnlich. Das würden wir tatsächlich nicht tun. Aber was bei uns natürlich passiert ist, bei uns ist natürlich beruflich und privat total verschmolzen, weil wir ja zusammen arbeiten, tanzen, unterrichten, eine gemeinsame Tochter haben, das Studio haben. Und das heißt, bei uns war der Tango und unser Business, unsere Arbeit und auch unsere Schüler immer mit am Tisch. Das ist, glaube ich, so bei Paaren, die eben miteinander leben und arbeiten. Und das war auch nicht gut für uns. Also wir haben nicht geschafft, uns da rauszugrenzen und Zeit für uns zu finden als Paar, unabhängig von dem. Wir haben zum Beispiel wirklich immer wieder Babysitter gehabt, die sich um Paula gekümmert haben, während wir gearbeitet haben. Und dann sind wir nach Hause gekommen, erschöpft. Der Babysitter ging und wir waren wieder in der Verantwortung. Ja. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, uns einen Babysitter zu nehmen, um mal Freizeit zu machen. Und das würde ich jetzt, wenn mich jemand um Rat fragt, ne, also Menschen, die Eltern werden, denen sage ich das immer sofort. Ja, organisiert euch einen Babysitter, nehmt euch Paarzeit, findet Zeit füreinander, weil das ist auch wichtig. Aber wir waren auch euphorisiert. Also wir haben den Tango geliebt und wir haben uns ja über den Tango gefunden. Also wir waren, unsere Beziehung war getragen vom Tango und vom Miteinander.
Also ihr habt euch beim Tango kennengelernt.
Ja.
Mhm. Da muss ich schon die Frage stellen jetzt, wie war das dann ganz am Anfang? Hat sich das aus der Berührung schon angespürt, dass das etwas Bleibendes werden könnte, weil das so etwas ganz Besonderes ist? Oder ist es nicht eh so, dass man solche Berührungen einfach sehr oft hat und dann weiß man aber, ja, nach 15 Minuten ist aber Schluss und das war's dann?
Ich glaube, wir möchten gern solche romantischen Geschichten erzählen. Und im Tango ist das auch so. Ich glaube, uns werden viele Geschichten erzählt, die nicht der Wahrheit oder nicht der Realität entsprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal das Erlebnis gibt, man tanzt mit jemand und man fühlt, ja, das wird jetzt meine Frau oder mein Mann. Aber ich glaube, man tanzt öfter mit Menschen und fühlt eine ganz tiefe Verbindung und weiß, es ist Tango und 10 Minuten später habe ich das mit jemand anderem oder danach gehe ich nach Hause zu meinem Partner. Und ich glaube, dass im Tango einfach immer viel Fassade ist, so wie ich ihn erlebe. Dass Tango-Paare einem Geschichten erzählen, wie, als wären sie besondere Menschen, als wären sie Übermenschen. Das mag ich nicht. Also deshalb die Dokumentation, hast du ja im Vorgespräch angesprochen, die Dokumentation ist eine Möglichkeit zu zeigen, wir sind normale Menschen.
Also ich muss jetzt so sagen, Vorgespräch haben wir nicht aufgenommen, ja. Dokumentation gibt es, die ist auch auf YouTube zu finden. Er hatte eine Beziehungskrise und die wurde von einem Fernsehteam begleitet über ein Jahr hinweg, mehr oder weniger. Und man konnte daran starken Anteil haben, also ich war da überrascht, wie ich das gesehen habe. Und von der sprichst du jetzt. Die hat kein Ende eigentlich. Also ich meine, klar, das Leben hat ja Gott sei Dank kein Ende, aber die hat kein Happy End und die hat kein negatives Ende, sondern sie hört eigentlich auf, zwar mit einem positiven Ausblick. Und wenn der nicht positiv geblieben wäre, dann wären wir jetzt nicht hier an diesem Tisch gemeinsam, sehr sicher. Aber sie hat kein Ende gefunden sozusagen. Also es ist open, aber das ist das Leben so. Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht fragen, wie es jetzt ist. Ihr habt gemeinsam den Unterricht. Den empfinde ich ja sehr. Ich habe es nur zwei Nachmittage genossen, wertschätzend einander gegenüber. Raphael fragt, ob er jetzt etwas mit uns machen kann. Und ich habe das Gefühl, da muss es aber etwas in der Früh gegeben haben, warum dann diese Frage entstanden ist, sollen wir jetzt das machen? Oder, liebe Susanne, hättest du lieber, dass wir etwas anderes machen mit unseren Schülern und Schülerinnen? Also da kann es ja auch kräftige Divergenzen geben, was ich schon auch selbst erlebt habe, wo jemand sagt, jetzt machen wir das und dann sagt dann nicht die Lebenspartnerin, aber die Trainerpartnerin, das machen wir jetzt auf gar keinen Fall, sondern wir machen etwas ganz anderes. Und der Lehrer verstummt und sagt nichts mehr. Da denken wir, das gibt's doch nicht. Ich meine, hallo, ja, müsste ich vorher absprechen, aber ich kann nicht im Unterricht meinen Kollegen oder Kollegin alles absprechen und sagen, das ist völliger Schwachsinn, was du da vorschlägst. Wir machen was ganz anderes. Ja. Also, da ist eigentlich die Frage auch sehr interessant, wie habt ihr zu diesem Weg gefunden, gemeinsam Unterricht zu halten? Und vor allem, wie war denn das in diesem schwierigen Jahr, wenn es das eine Jahr war, ich weiß nicht, vielleicht gab es da noch andere Zeiten, aber wie hat sich da der Unterricht gestaltet? Es gibt eine Episode in diesem Podcast über Tango in der Beziehung, wo auch ein Tango-Lehrerpaar spricht darüber und wo sie sagt, sinngemäß, ich hätte mir nicht vorstellen können, mit diesen Menschen auch nur eine Sekunde im selben Raum zu sein. So sehr habe ich ihn gehasst. Und dann zeigt man den Schülern was vor, nimmt sich in die Arme und denkt sich, das ist Wahnsinn, also das ist sensationell, großartig, wie sie das anspürt und so weiter. Aber wie war denn das wirklich, der Unterricht in dieser Zeit der Spannung zwischen euch beiden? Gab es da Agreements oder hat es einfach gecrashed und das haben die Schüler dann mitbekommen? Da habt ihr was euch ausgemacht?
Also wie gesagt, ich glaube, dass es immer eine Idealisierung gibt. Und das sind Projektionen. Also Leute sehen uns unterrichten oder sehen uns tanzen und sagen, oh, man sieht, wie sehr ihr euch liebt. Oh, ihr habt so eine starke Verbindung. Und das passiert immer wieder im Tango. Und das ist nicht Realität, das ist Projektion. Und die Paare, die lange zusammen sind im Tango, Manchmal sind die dann auch schon getrennt, aber die sagen das den Schülern gar nicht. Die Schüler sollen ruhig noch weiterdenken, dass die ein tolles Liebespaar sind, sind es aber lange nicht. Das hat man hat unheimlich viele Beispiele davon. Und der Film war sozusagen so eine Erklärung, guck mal, wir sind ein normales Paar. Diese Themen haben nicht nur Tango-Paare, die haben eben fast so viele Paare.
Und alle müssen ihren Weg finden,
wie sie das umgehen. Und spannungsreich wurde es vor allen Dingen, finde ich, nach unserer Trennung. Es gab eine Zeit, da war es wirklich extrem, also für mich war es extrem schwer, überhaupt noch mit dir zu unterrichten, weil der Unterricht wurde sehr persönlich, ging unter die Gürtellinie. Also ich habe immer wieder ganz schön geschluckt und hatte das Gefühl, in dem Fall, dass du den Unterricht ausnutzt, um unsere Beziehungskrise mit mir auszutragen. Und das war ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, es muss jetzt aufhören, so geht das nicht. Weil das ist nicht mehr für die Schüler, das ist nur noch ein Kampf zwischen uns. Aber das ist in dem Film gar nicht abgebildet, das kam danach. Und der Film ist ein Kunstfilm, wie gesagt, da sind Szenen drin, die gab es real nicht, die sind gestellt, die sind nachher reingebaut worden, damit es einen schönen Bogen gibt.
Aber vom Sinn her hat es gepasst, nehme ich an. Also die waren eine Komprimierung einer länger andauernden Situation, nehme ich mal an. Ja. Also ihr wurdet nicht gezwungen, etwas zu spielen, was nicht passiert ist oder in euch vorgekommen ist. Hoffentlich nicht.
Wir wurden zu nichts gezwungen. Wir wurden zu nichts gezwungen, aber wir haben das gemacht. Ja.
Also ich würde sagen, ob man nun zusammen ist oder nicht, eine Lehrer- oder eine Tanzbeziehung ist auch eine Beziehung. Und bei uns war halt das Problem, dass wir uns als privates Paar getrennt haben und gleichzeitig die Schule und unsere Tochter hatten. Und es gab Zeiten, würde ich sagen, da war das auch für die Schüler echt nicht einfach mit uns, weil wir das eben nicht verbergen konnten. Und ich selber kann nur sagen, dass das, was Susanne gesagt hat, das stimmt. Ich habe angefangen, erstmal für mich Therapie zu machen und habe im Anschluss jetzt eine therapeutische Ausbildung gemacht, weil mich dieses Thema wahnsinnig beschäftigt hat und ich eben glaube, man kommt nicht weit, wenn man dem Partner ständig die Schuld gibt, sondern man kann ja eigentlich nur bei sich gucken. Und ich habe quasi diese Krise genutzt, um selber einen großen Entwicklungssprung zu machen und eigentlich Dinge, die ich ja auch, wie wir alle aus dem Elternhaus noch mitgenommen haben, einfach aufzuarbeiten und zu gucken, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie gehe ich damit um. Und das ist ein langer Prozess mit Höhen und Tiefen. Und ich bin, bin natürlich jetzt nicht unbedingt dankbar für die Trennung, aber ich sehe, es war die beste Lösung und ich glaube, ich habe die Trennung genutzt für eine ganz große persönliche Entwicklung. Und mir geht es darum, dass die Unterschiedlichkeit, die wir haben, dass wir die im Positiven nutzen und dass die Missverständnisse oder diese schwierigen Momente, die ja immer wieder kommen, dass wir die auf eine Art lösen, dass es für uns und auch für die Schüler ein Gewinn ist. Und ich glaube, dass wir das überwiegend schaffen, aber natürlich nicht immer. Und vielleicht ist auch ein Teil des Reizes, wenn die Schüler bei uns sind, dass sie immer auch noch ein Stück weit sehen, wie man als Lebenspaar, was kein Liebespaar mehr ist, wie man das trotzdem hinkriegen kann. Ohne dass ich sage, das soll als Vorbild dienen. Ich glaube, da muss jeder seine eigene Lösung finden. Aber für mich ist es so, dass ich total dankbar bin. Wir sind jetzt seit 20 Jahren als Tanzlehrer unterwegs und haben unsere Tochter. Ich bin einfach dankbar, dass wir diese Beziehung weiter auf diesen Ebenen führen. Und ja, und es ist immer wieder eine Herausforderung. Ich finde, dass die Qualität, die Susanne in den Unterricht und auch einbringt, das sind Dinge, die ich so nicht habe. Also eine ganz klare Struktur, einen hohen Anspruch, eine sehr hohe Sensibilität in der Körperarbeit, einfach auch ein wirklich, wirklich toller Unterricht. Und ich glaube, ich bringe eine Leichtigkeit ein, auch eine Portion Humor, eine große Erfahrung, auch eine Gelassenheit. Und wenn wir das gut einbringen, dann glaube ich, können die unterschiedlichen Charaktere der Schüler sich jeweils in uns wiedererkennen und auch entspannen. Weil diese Unterschiedlichkeit ist ja in vielen Beziehungen auch gegeben. Und wenn wir als symbolisches Tango-Elternpaar das meistern, dann ist es toll für die Schüler. Und wenn wir es nicht meistern, ist es auch schlimm. Ja? Und unser Ziel ist es, das überwiegend zu meistern. Und ich glaube, wir machen es gut. aber wir sind auch nur Menschen. Zum Beispiel, wenn wir viel unterwegs sind, viel arbeiten, wenn die Batterien leer sind, dann kann es uns auch mal in der Unterrichtsstunde nicht gelingen. Das passiert. Genau. Aber ich würde sagen, es gelingt uns überwiegend. Und ich glaube, dass das vielleicht, weil das so menschlich ist und in irgendeiner Weise auch authentisch, dass es vielleicht auch sogar Schüler gibt, die gerade deswegen so gerne mit uns reisen, weil sie hinter der Tango-Ebene auch noch so eine menschliche Ebene sehen und das vielleicht bewundern. Genau.
Es gibt ja noch einen Schwierigkeitsgrad dazu, der auch noch eine Rolle spielt. Also ihr seid oder wart ein privates Paar, ihr habt ein gemeinsames Unternehmen, die Tango-Schule, ihr habt eine gemeinsame Tochter. Also ihr habt auch die Elternrolle und Eltern bleibt mein Leben lang, völlig egal, wie es im Paar ausschaut. Und dann seid ihr aber auch noch ein Showtanzpaar. Mhm. Und jetzt weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, als Nicht-Profi-Tänzer daheim gemeinsam üben, kann kritisch sein. Und jemand hat mal gesagt, als Scheidungsanwalt würde ich meine Karten hergeben bei allen Orten, wo die Leute miteinander tanzen üben, also egal welche Tanz jetzt. Weil da so viele private Dinge reinkommen, wie jeder Vorschlag, warum ist der Fuß da und nicht dort, aufgefasst wird als persönlicher Angriff auf die gesamte Person. War das dann bei euch auch so und in dieser Zeit noch viel schlimmer? Aber wie kann man dann eigentlich gemeinsam üben überhaupt? Gab es da Agreements, wie das aussehen kann? Oder war da immer ein Mediator auf der einen Seite und ein Entscheidungsanwalt auf der anderen Seite zur Unterstützung? Wie ist das abgelaufen? Oder wie läuft sowas ab? Überhaupt bei so Profipaaren, wie läuft gemeinsames Üben für einen Auftritt eigentlich ab, ohne dass man sich in die Haare kriegt?
Also ich kann nur sagen, ich habe wirklich in meiner eigenen Therapie wahnsinnig viel über mich gelernt und dadurch auch Werkzeuge bekommen, an die Hand bekommen, die mir heute noch nützlich sind. Und ich würde es heute sogar als persönliche Stärke betrachten, weil ich ja aus dieser Erfahrung lernend heute wirklich auch gut Paare beraten kann. Und manchmal ist zum Beispiel eine Sache, mit ein bisschen ein Augenzwinkern sage ich den Paaren oder dem Mann sage ich, hör doch einfach nur die Information und hör nicht die Beziehungsebene. Also wenn deine Partnerin sagt, der Arm ist zu hoch, zu tief, zu grün, zu blau, dann nutze die Information, weil du kannst was lernen und bleibe bei der Sache. Solange deine Frau noch mit dir redet, ist alles gut. Ja? Und wenn wir uns in diese Kränkung begeben, dann wird es ein unendlich schmerzhaftes Schlachtfeld. Und dadurch, dass wir inzwischen wissen, es dreht sich überhaupt nicht darum, wer Recht hat, sondern es dreht sich nur darum, wie wir in dieser Konfliktsituation miteinander umgehen, würde ich sagen, ist das die Herausforderung, die wir leisten mussten und heute noch leisten müssen, ist auch eine Stärke, weil wir uns, glaube ich, gut auskennen mit dem Thema. Und ich glaube, dass das, was wir den Schülern an die Hand geben, ist genau, das sind die Werkzeuge, mit denen wir immer wieder hantieren, wenn wir in den Proben, wenn man merkt, es ist schwierig oder einer fühlt sich unwohl, dann machen wir immer wieder einen Reset-Knopf und gucken, okay, was ist es? Okay, rein sachlich, um was dreht sich's? Ach, ich stehe neben dir. Aha, du möchtest, dass ich mich so zuwende. Wie fühlt sich das jetzt an? Fühlt sich besser an? Okay, dann kümmere ich mich mal nur drum. Ein Lied, okay, wie war das Lied für dich? Gut, super. Dann haben wir beide was gelernt. Und sehr, sehr pauschal kann ich sagen, ich gehe, wenn möglich, nicht müde oder hungrig in die Proben, sondern möglichst mit vollen Batterien, dann klappt es. Und würde ich merken, dass wir nur noch uns angiften und dann merke ich, kann eigentlich nicht und ich bin hungrig, dann würde ich sie, glaube ich, lieber in den Arm nehmen und sagen, komm, wir gehen essen. Wir gehen spazieren, wir holen uns einen Kaffee.
Und es gab auch eine Zeit, da konnten wir wirklich nicht miteinander trainieren und haben dann vereinbart, jeder trainiert mit jemand anderem. Oder wenn wir miteinander gearbeitet haben, mit einem Mediator, mit einem anderen Lehrer sozusagen. Also wir haben gemeinsam Stunden genommen, das ging gut. Oder wir hatten vereinbart, trainier du doch mal mit einem anderen Profi. Und das ist auch gut. Dann arbeitet eben jeder an seiner Entwicklung. Mit einem anderen Menschen, den man nicht so gut kennt, geht man ja meistens besser um. Also das haben wir auch gewählt. Aber ich glaube, wir sind inzwischen ganz gut, wenn wir uns entscheiden, miteinander zu trainieren, uns vorzubereiten, an bestimmten Themen zu arbeiten, dass wir nicht so ins Blaue trainieren, sondern sagen, komm, lass uns das und das ausprobieren und dass wir einander sowohl positives als auch kritisches Feedback geben, was beides wichtig ist. Also wenn sich was richtig schön anfühlt, wenn was gut ist, das unbedingt auch sagen. Das musste ich vor allen Dingen lernen, dass ich glaube, gerade meinem Partner gegenüber, mit meinen Schülern mache ich das ganz toll, aber mein Partner, von dem verlange ich sozusagen, dass er gut ist und sage ihm nicht mehr, du, das ist toll oder das machst du schön. Ich habe halt eher die kritischen Punkte erwähnt. Obwohl,
man
würde
es gerne hören, oder, Raphael, dass man es gut macht.
Ja, und das mache ich mehr. Also wenn ich merke, da ist was, das gefällt mir, dann spreche ich das auf jeden Fall aus und denke nicht, oh ja, natürlich, das ist doch selbstverständlich, weil du Profi bist oder sollte selbstverständlich sein, sondern sag's.
Ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, in den Konflikten oder Streitereien zeigt sich die Unterschiedlichkeit und in jeder Beziehung hast du immer die Wahl, nutzt du es konstruktiv oder gehst du in die Kränkung und wirst du abwertend, beleidigend. Und ich kann nur für mich sagen, es hat viel mit dem Selbstbild zu tun. Wenn ich mich mit mir selber wohlfühle, wenn ich erstmal mit mir als Mensch im Großen und Ganzen einverstanden bin, dann kann mich auch niemand kränken. Dann kann ich sagen, ach, das ist ja interessant. Also du hast das Gefühl, mein linker Arm wippt. Und dann gucke ich mir das doch mal an. Und wenn ich selber unsicher bin, wenn ich an mir zweifle und dann kommt diese Rückmeldung, dann ist es vielleicht gerade dieser kleine Anstoß, der mich zur Explosion bringt, weil ich mit mir selber nicht im Reinen bin. Deswegen kann ich nur mal sehr pauschal sagen, also warum nicht sich therapeutisch manchmal Beratungen holen, weil wir gehen mit dem Auto in die Werkstatt, aber wir glauben, wir müssen alles auf der persönlichen Ebene selber lösen. Ist nicht so schlau. Und ich glaube, dass wenn wir als Lehrer eine große Gruppe haben mit sehr unterschiedlichen Leuten, dann ist diese Erfahrung, die wir miteinander gemacht haben, eben auch eine Superpower in der Vermittlung. Weil die Paare, die zu uns in den Unterricht kommen, die wollen ja erstmal nur Tango lernen. Aber den meisten ist gar nicht bewusst, wie sehr sie sich im Lernprozess auch als Person zeigen. Wie schnell kriege ich ein Gefühl, okay, bei denen ist gerade schwer. Und dann versuche ich natürlich mit beiden mit einer gewissen Einfühlsamkeit zu unterstützen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel der eine Partner den anderen ständig kritisiert, dann gucke ich halt, dass ich da eher entspannt bin und dann nicht noch eine Scheibe drauflege. Ja, und dann versuche ich zu übersetzen. Und dann könnte ich sagen, dann tanze ich mit der Partnerin und mit dem Partner und dann versuche ich zu übersetzen. Dann nehme ich mir den anderen Partner, guck mal, ich glaube, deine Partnerin spürt das und schau mal, sie würde gerne das spüren. Und dann sagt der andere vielleicht, ach so, ja, weil es sich nicht immer alles verbal gut formulieren lässt. Und umgekehrt mache ich das auch. Schau mal, du möchtest wahrscheinlich in der Drehung das erreichen. Guck mal, wenn du jetzt mit dem linken Arm öffnest, wie findest du es? Furchtbar, ne? Guck mal, es ist dir nicht bewusst, aber das ist deine Tendenz. Ach so, also bin ich quasi auch auf der emotionalen Ebene eher hilfreich. Und das ist für mich ein Tango-Unterricht, der ja alles, sagen wir mal, ein bisschen ganzheitlicher sieht. Also zumindest ist es meine Idealvorstellung, wie das funktionieren kann. Und deswegen, glaube ich, ist das, was wir da erleben, nicht nur ein Nachteil, sondern es ist eben auch echt ein Pfund, wenn man damit umgehen kann.
Es gab im Vorjahr diesen Tango-Skandal beim Los Angeles Tango Festival, wo Gustavo Navera, dein Lehrer, seine Frau Giselle Ann bei einem Showauftritt eigentlich mehr oder weniger teilweise brüskiert hat, stehen hat lassen, völlig unzufrieden war. Jetzt wissen wir alle nicht, was dahinter gesteckt ist. Wir wissen alle nicht, was vorher sich abgespielt hat. Wir wissen nicht, was sich jahrelang aufgebaut hat. Wissen wir alles nicht. Aber trotzdem, wie ihr das davon Kenntnis bekommen habt, was waren da die ersten Gedanken eigentlich?
Ach, das ist sehr interessant. Also uns verbindet viel mit Gustavo Navera und Giselle Ann. In dem Jahr, als wir in Buenos Aires waren, waren wir sehr in Kontakt mit ihm, weil die beiden ein Kind haben, was ungefähr gleich alt ist wie unsere Tochter. Das heißt, unsere Tochter war dann dort, die Babysitterin hat sich um beide Kinder gekümmert. Unsere Tochter hat ihren ersten Geburtstag im Haus von den beiden verbracht. Also wir haben die sehr privat erlebt als Paar. Mich hat erschüttert, wie die Leute darauf reagiert haben, weil alle sofort eine Meinung haben Und ich weiß gar nicht, ob es mein erster Gedanke war. Aber mir war schnell klar, der Mann war in der Situation überfordert. Also er hatte mit sich ein Problem. Und natürlich beziehen das alle auf dieses Thema, was gerade in aller Munde ist, Patriarchat und wie Männer mit Frauen umgehen. Aber ich glaube, dass er persönlich ein ganz krasses Thema hatte. Das war meine Idee. Und er konnte sich nicht helfen. Ich meine, das ist furchtbar. Da ist ja ein Riesendruck. Der ist ja ein Superstar. Das heißt, er geht dahin und muss eine tolle Show machen. Oder er glaubt, er muss eine ganz tolle Show machen, weil er ist ja seit Jahren ein Superstar. Und dann wird er aber seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Aus welchem Grund auch immer. Ob er Schmerzen hat oder ob es ihm gerade nicht gelingt. Keine Ahnung. Und da ist die Partnerin, die dann supportet und sagt, guck mal, ich bin für dich da. Und er gibt auf. Das ist eigentlich das, was ich da gesehen habe. Ich habe gar nicht gesehen, dass er seine Partnerin brüskiert. Das ist das, was nachher bei allen ankommt. Das waren ja auch die Kommentare, die sofort reingeschossen sind. Aber ich habe ich hab viel Mitgefühl gehabt, muss ich sagen.
Hm. Mit ihm oder mit ihr?
Mit beiden. Die ganze Situation. Also das ist Druck. Also es ist Druck, wenn Leute eine Erwartung haben. Und ich meine, der ist weltberühmt. Also man hat eine große Erwartung an ihn. Mit diesem Druck lebt er ja. Ja, und diesen Druck ist er ausgesetzt. Und da hat er diesen Druck nicht standgehalten. Das würde ich da sehen.
Also ich sag's mal sehr, sehr verkürzt. Ich schätze beide sehr und Gustavo ist kein schlechter Mensch, kein Arschloch. Ist ein ganz, ganz, ganz toller, feiner, ja. Der natürlich auch kulturell ein argentinischer Mann ist, mit einem Stolz, mit einer Erwartung. Und meine Vermutung wäre, dass Gustavo eher perfektionistisch ist und aufgrund eigener Erwartungen einen Druck produziert, den man von außen nicht so unter weiteres nachvollziehen kann, weil für uns ist er ja ganz, ganz oben. Aber ich kann, also meine These wäre, was macht man denn, wenn man in dieser Sphäre ist und da kommen immer wieder junge Paare und da ist ja immer ein großer, da sind ja immer drei oder vier Paare und die machen tolle Arbeit und die tanzen vielleicht besser als man selber, die haben eine andere Grundausbildung. Und wenn man da nicht mit sich selber im Reinen ist, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einer gesunden Selbstliebe und sagt, ich mache das, wofür ich stehe. Und ich lasse mich nicht unter Druck setzen, nur weil junge Paare die Beine höher und weiter und besser. Und ich glaube eigentlich, dass irgendwo da der Grund ist für den Konflikt. Und wir können es uns nicht vorstellen, weil wir denken, der ist doch so toll. Aber er selber denkt vielleicht, ich kann nicht mehr mithalten. Es ist einfach, in jedem Festival kommen Leute, die, und es ist ja auch so,
die das zeigen wollen.
Dass ja, die Jünger, ich finde, also ganz ehrlich gesagt, die Leute, die jüngeren Generationen hier, Saavedra, Clarissa, die sind wahnsinnig gut. Das ist eine Qualität. Das ist umwerfend. Und das auch auszuhalten und bei sich selber zu bleiben und zu sagen, ich muss mich nicht vergleichen mit anderen, sondern ich möchte für mich wachsen. Und ich persönlich finde, Tango ist eine Chance, sich selbst zu finden im Tanz und in dieser Authentizität zu strahlen. Das heißt, wenn wir tanzen, ich gehe jetzt mal von mir aus, meine Superpower ist, ich bin verspielt, ich spiele mit der Musik, ich liebe die Improvisation, ich liebe das Risiko, ich liebe die Emotion, die wir haben. Ich liebe das Spielen damit. Und es dreht sich eben nicht um Perfektion. Und wenn ich jetzt rein technisch vielleicht den einen oder anderen Auftritt von uns anschaue, dann denke ich selber manchmal, Mensch, Raphael. Ja. Aber wenn ich überlege, hat es dir Spaß gemacht? Wie ging es dir selber? Dann sage ich, in der Regel macht es mir Freude. Und dann sollen die Leute urteilen, wie sie urteilen. Die Meinung der anderen ist die Meinung der anderen. Aber das ist eben ein Prozess. Und ich vermute, dass bei Gustavo da irgendwas im Argen liegt. Und wenn ich mich recht entsinne, war ja die Replik von Giselle, hat ja auch gesagt, es war nicht gegen sie gerichtet, sondern er hat ein eigenes persönliches Thema. Und was halt das Fatale ist, wie wäre das in den 90er gewesen, hätte man halt mal auf einem Festival sich blamiert und dann hätten das halt mal 300 Leute gesehen. Aber heute ist es medial, die ganze Welt. Und dann ist die Verurteilung schnell da. Das heißt, das ist die Schattenseite dieser, ja, der sozialen Medien. Und Gustavo ist halt voll reingefallen. Und ich wünsche ihm echt nur das Beste. Wir haben so viel profitiert. Ich habe so viel profitiert. Und ich finde, auch er hat ein Anrecht, mal ja, nicht souverän zu sein.
Mensch zu sein.
Mensch zu sein. Und dann muss man es Giselle auch glauben, wenn sie das so sagt, dass der Frust, dass die Aggression, die er hatte, die war nicht primär gegen sie, auch wenn sich das so wenn das so aussah, sondern er war mit sich unzufrieden. Und er hat überhaupt keine Kontrolle mehr gehabt. Also er hat sich richtig blamiert, aber es ist eine persönliche Tragödie. Und ich hoffe, dass er irgendwie sich Hilfe holt und dass er mit diesem ganzen Wissen, dass er irgendwann wieder auf der Bühne erscheint. Und das, was ihm passiert ist, das kann allen passieren. Ich meine, es gibt andere Tänzer, die sich umgebracht haben aufgrund von, ja, und es ist furchtbar. Und es braucht so viel Stärke, weil wir ja auch öffentliche Personen sind, diesem Druck der Meinung der anderen, dem nicht nachzugeben. Und ja. Also ich hab Mitgefühl, also wirklich mit vielen, die auch, es gibt ja auch welche, die heimlich dann Drogen nehmen, weil sie es nicht packen. Ich habe da einfach Mitgefühl. Es ist einfach, nicht einfach.
Meine Schlussfrage hast du zum Teil schon beantwortet, daher richte ich sie an dich, Susanne. Was mag der Grund sein, dass der Tango so eine, der Tango Argentino, nicht der Ballroom Tango, so eine große Projektionsfläche für so vieles ist, aus deiner Sicht? Es ist ein Tanz mit Berührung, okay, und man improvisiert mehr als in anderen Tänzen. Und?
Oh, gute Frage. Also Tango ist für mich ja eine Sprache. Und in dem Sinne, also es ist Kunst und Kommunikation. Es ist nicht irgendein Tanz. Da passiert ja unfassbar viel. Warum man so viel da hineininterpretiert? Ja, vielleicht, es hat ja eine unglaubliche Tiefe. Kommunikation ist ja nirgendwo am Ende und ist jedes Mal neu und anders. Das heißt, passiert im Augenblick so unfassbar viel zwischen den beiden. Ja, aber warum es so eine starke Projektionsfläche ist? Also ich meine, wenn man Schauspieler miteinander sieht in einem Film und die haben eine heftige Liebesszene, kann sein, dass die sonst nichts miteinander zu tun haben. Aber Beobachter, als Zuschauer denkt man, boah, was da abgeht. Aber das ist, weil es eben auch eine Form von Kommunikation in dem Moment ist. Wenn Schauspieler eben nicht mechanisch bleiben, wie Ballroom Dance sozusagen, mechanisch in irgendwelchen Bewegungen, dann glaubt man es ihnen nicht, sondern es wirkt halt so echt. Und ich glaube deshalb, weil es so viel Echtes ist.
Sind wir Tango-Tänzer dann in dem Moment, wo wir diese Tanda tanzen, Schauspieler? Kann man das so sagen?
Ja, so würde ich sagen, genau. Weil wir gehen 3 Minuten in eine Verbindung, als wären wir als gäbe es nichts Tieferes. Ja, wobei ich glaube, man auch immer gut unterscheiden muss, es gibt ja dieses dämliche Klischee, Tango wäre der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. So ein Blödsinn gibt es ja und es wird stark sexualisiert. Ne? Tango ist hocherotisch, höre ich immer wieder und das finde ich nicht. Ich glaube, wir tun gut daran zu verstehen, dass wir in eine extrem tiefe Verbindung gehen, die wir auch liebevoll nennen können. Aber das muss nicht erotisch sein. Also ich kann mit einer Frau, ich bin nicht lesbisch, ich kann mit einer Frau tanzen, ich kann in so eine ganz tiefe Verbindung gehen, die so, ja, die mich weinen lässt, die unfassbar tief ist, aber es ist nicht erotisch.
Aber es ist hoch intim.
Ja, es ist intim,
genau. Intimität ist doch eine Vorstufe dann auch zu Erotik, wenn man es laufen lässt.
Tja, wenn ich mit meiner Tochter tanze, das kann auch ganz intim werden, aber es ist keine Vorstufe von Erotik.
Das natürlich nicht, aber es könnte, ich meine, nicht mit der Tochter, aber mit jemand anderen.
Es könnte. Also.
Und dann ist die Frage, wie ist man gerade drauf?
Also ich spitze es mal zu. Selbst wenn ich wollte, ich kann doch nicht mit all den Frauen, mit denen ich tolle Tanzerlebnisse habe, ins Bett gehen. Also das ist rein.
Warum nicht? Ich glaube, einige Tänzer denken schon. Ja.
Also ich will nur mal sagen, das ist auch rein, das schaffe ich. Also das würde ich gar nicht schaffen. Und wenn ich unterrichte oder wenn ich tanze, ist mein, Also das, was ich am Tango schätze und suche, ist sowas wie ein Zuhause. Wir öffnen ja das Herz, wir zeigen uns in einer körperlichen Nähe. Aber für mich ist zum Beispiel der Punkt immer wichtig, dass es auch ein geschützter Raum ist. Dass also nach der Umarmung wir auseinandergehen können, ohne dass wir uns verletzt haben, ohne dass wir über eine Grenze gegangen sind, ohne. Man kann ja auch nonverbal beim Tanzen jemandem Missbilligung zeigen, ohne all das. Und dann finde ich, ist jetzt ein großes Wort, dass diese viele Umarmung hat einen heilenden Aspekt, wenn ich es jetzt mal therapeutisch sehe. Und wenn ich unterrichte bei Paaren oder wenn ich selber unterrichte, dann, auch wenn ich ganz eng gehe, dann versuche ich das auch so zu moderieren, dass klar ist, diese Nähe, die wir hier haben, ist eine, wo du dich zeigen darfst und ich bin für dich da im besten Sinne und ich missbrauche es nicht. Nicht sexuell, nicht in der Mann- und Frau-patriarchalen Struktur, nicht ich bin der Lehrer und du bist die Schülerin, sondern ich gebe dir einen Raum, wo du sein darfst, wo du dich zeigen darfst, wo du im Hier und Jetzt sein darfst. Ich finde, das ist eine Superpower. Und ich glaube, dass das auch immer wieder Teil des sozialen Tangos ist. Und dass es natürlich immer wieder aufgrund eigener Bedürfnisse Grenzüberschreitungen gibt. Also zum Beispiel von Menschen, die vielleicht narzisstisch sind oder von Männern, die einfach Bedürfnisse haben nach Sexualität. Genau, dann wird es übergriffig. Und das ist, finde ich, kein Aspekt des Tangos, den ich gut finde, den ich entschuldigen will. Ich finde, es geht nicht. Passiert immer wieder. Und ich versuche als Mensch und als Tänzer den eher heilsamen Aspekt zu unterrichten, zu zeigen, ja. Und ja, also für mich ist es auch ein No-Go, wenn ein Tanzlehrer ständig sexuelle Eskapaden hat. Es geht nicht. Es ist Drama für alle Beteiligten.
Das ist ein Missbrauch. Ich finde, das ist ein Machtmissbrauch. Ja. Ja. Das passiert ja auch bei Psychiatern, bei Lehrern und so weiter. Das ist ein Machtmissbrauch. Ja.
Das positive Ende kommt jetzt nach dieser Aufnahme. Wir gehen in den Workshop hinein. Vielen Dank für Ihre Zeit, die ihr mir geschenkt hat. Ich würde gerne noch stundenlang sprechen, aber wir müssen eine Zäsur machen. Herzlichen Dank für eure Offenheit.
Ich finde es sehr, sehr interessant, welche Themen wir angesprochen haben. Und es zeigt mir, also wie gesagt, ich bin ja inzwischen ich habe eine therapeutische Ausbildung und ich finde das Wahnsinn, wie stark Beziehungsthemen eigentlich unter dieser sogenannten Tanztechnik, unter diesem Tanz liegen, die jetzt nicht mehr argentinische Folklore und Herkunft sind, sondern die so ganz allgemein menschlich sind. Und vielleicht ist deswegen für viele Menschen der Tango in einer bestimmten Lebensphase so enorm wichtig, weil wir ja Menschen brauchen Gemeinschaft. Und Tango ist immer wieder eine Gemeinschaft, manchmal nur zu zweit, manchmal in einem größeren Zusammenhang. Und das ist nährend, das ist einfach irre, mit all den Abgründen.
Vielen Dank.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, ich lass dir das letzte Wort.
Danke dir.